Spielzeug muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Die werden von innen heraus brechen. Und wenn die brechen, dann wird es Einzelne geben, die nach der Wahrheit wieder suchen werden. Und dann sollen wir die Arme offen halten und diese einzelnen Personen aufnehmen, jeder, dem Gott es ins Herz gibt. Und da sollen wir uns, ich glaube, der sagt uns das jetzt, damit wir uns vorbereiten darauf, ja, im Geist schon mal. Ich weiß nicht, wann es kommt, morgen, in einer Woche, in einem Jahr, keine Ahnung. Aber macht euch bereit, da wird's was geben. Amen. Und dazu noch, sollt ihr nicht aufhören, nach der Wahrheit zu suchen. Wir wissen, Jesus ist die Wahrheit, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht streiten. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir immer noch blockiert sind und wo wir nicht wissen, wie kommen wir da durch. Und der Herr sagt, hört nicht auf, nach der Wahrheit zu suchen. Ich bin gekommen, um euch Freiheit zu schenken. Und da, wo ihr noch keine Freiheit habt, da seid ihr noch nicht durch. Und lasst euch damit nicht zufrieden und sagt, ja, das ist halt so. Ich bin halt in dieser Familie geboren. Ich bin halt in diesem Job. Ich bin halt was weiß ich was. Sondern nein, Freiheit gehört uns. Und wenn wir die noch nicht haben, dann stimmt da noch was nicht.
Starten wir mit Gebet. Ah, Gott ist gut. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Komm, lass uns das mal sagen. Heute ist ein guter Tag. Papa, weil du mich lieb hast, weil du für mich bist, weil du mich nie verlässt noch versäumst, weil du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dein Wort steht, was du zugesagt hast, bleibt. Du bist kein Lügner, du kannst nicht lügen. Du bist der ewig treue Gott. Und danke, dass du mir deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in mir lebt, der mich bewahrt, der mich führt, der mich leitet, der mir das Wort erklärt, der mich tröstet, der mir den Willen des Vaters zeigt, der mir das Herz von Jesus offenbart. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst und dass du mir Kraft gibst und dass du mich auf dich schauen lässt, auf dich, auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Dann bin ich immer sicher. Ich stehe sicher im Herrn. Ich bin gegründet im Herrn. Ich glaube, ich zweifle nicht, sondern ich stehe fest, weil mein Jesus mich festgemacht hat und er gesagt hat, der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und das glaube ich und das ist so und ich wanke nicht und ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne. Halleluja. Danke, Herr, deinem 10.000 zur Linken fallen und 1.000 zur Rechten. Mich wird es nicht treffen. Halleluja. Wir bekennen es abermals, mich wird es nicht treffen, weil du treu bist. Du bist ein ewig treuer Gott. Halleluja, halleluja. Herr, und wir harren aus, wir halten fest, wir bleiben standhaft und wir werden die Krone des Lebens empfangen. Du hast so oft gesagt im Wort, wer ausharrt bis zuletzt. Und wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen, sondern zu denen, die stehen bleiben. Amen. Und die Seele retten. Halleluja. Halleluja, Vater. Danke, dass wir zu denen gehören, die stehen bleiben. Und danke, dass wir jeden Sturm überwinden. Danke, dass wir jeden Sturm überwinden. Danke, dass wir jeden Sturm überwinden in der Kraft des Herrn. Amen. Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht in deinem Leben und hast gedacht, es gibt Tausende, wenn nicht Millionen von Gründen aufzugeben? Aufzugeben. Es gibt Tausende Gründe aufzugeben. Die Gemeinde aufzugeben, deinen Arbeitsplatz aufzugeben, deine Ehe aufzugeben, deine Kinder aufzugeben, dein Leben sogar aufzugeben. Es gibt immer Gründe dagegen. Und wisst ihr, bei mir war es auch so, die letzten 14 Jahre, nur in der Church of the River, ich hatte tausende Gründe aufzugeben. Aber ich habe nur einen Grund dafür gehabt. Nur einen. Nämlich, dass Jesus das mir nicht gesagt hat. Wenn Jesus nicht gesagt hat, gib auf, dann gebe ich nicht auf. Leute, das kostet Disziplin, es kostet Kraft, es kostet Überwindung, es kostet manchmal einen Preis, der wirklich mit Schmerzen verbunden ist. Aber wenn du nicht aufgibst und das Ziel in den Augen behältst, wirst du das Ziel erreichen. Leute kommen in dein Leben, Leute gehen. Finanzen kommen in dein Leben, Finanzen gehen. Freude kommt in dein Leben. Mal hast du leichte Zeiten, mal hast du schwere Zeiten. Mal ändert sich das politische System. Manche von euch sind aus der DDR gekommen, die kennen noch, wie es da war. Ja, manchmal ändern sich Umstände, äußerliche Dinge ändern sich, aber eines wird sich nie ändern, Leute. Und das ist Jesus Christus. Er wird sich nie ändern. Er trägt dich durch jede Zeit hindurch. Früher warst du jung, heute bist du älter. Es verändert sich immer irgendwas. Wir sind in ständiger Veränderung. Wir wünschen uns, wenn es alles gut läuft, dass alles so bleibt. Aber diesen Brief haben wir nicht empfangen. Dieses Wort haben wir nicht empfangen. Diese Zuversicht haben wir nicht empfangen. Wir haben nur ein Wort und es heißt, er bleibt treu. Er bleibt treu. Er ist genug, das haben wir uns gerade bekannt. Er ist genug, er bleibt treu. Und das baut deinen Glauben. Amen. Und wenn nie Stürme kommen, wie willst du wirklich den Sonnenschein genießen, wenn du noch nie im Sturm warst? Wenn du noch nie ein Gewitter erlebt hast, wie willst du verstehen, wenn die Sonne wieder rauskommt? Wenn immer die Sonne scheint, wenn immer alles schön ist in deinem Leben, wie willst du begreifen, was du hast? Manchmal gibt es Stürme in unserem Leben, das macht uns einfach bewusst, was wir eigentlich haben. Welch einen Schatz wir in irdenen Gefäßen haben, nämlich den Heiligen Geist. Ist das gut? Und Paulus sagt, manche erleiden Schiffbruch im Glauben, weil sie nicht tüchtig sind, weil sie nicht begreifen, um was es geht. Weil sie Christ geworden sind, weil sie denken, jetzt ist alles gut. Manche sind Christ geworden, haben gedacht, so, jetzt kümmert sich der Heiland um alles. Ich kann mich zurücklehnen, ich habe eine Hängematte, da lege ich mich rein. Wow, aber steht das im Wort? Sowas steht nicht im Wort. Wenn ich mir das Leben von allen, angefangen von Adam bis zum Schluss anschaue, Mose, Abraham, Jakob, Isaak, Esau oder von mir aus auch die ganzen Propheten und die Könige. Alle sind durch brutalste Herausforderungen. Aber die ausgeharrt haben bis zuletzt, die gesagt haben, mein Gott ist treu, die haben alle ein gutes Ende. Alle haben ein gutes Ende genommen. Nur die aufgegeben haben und gesagt haben, so, das war's, ich gehe zurück, ich gebe auf, das stimmt ja alles gar nicht. Von denen liest man oft gar nichts mehr in der Bibel. Ist das nicht interessant? Und unser Gott ist ein Gott, der sich auf sein Wort stellt. Das Wort, das Wort, das Wort. Und manchmal kommt der Teufel zu mir und sagt, da, guck mal deine Umstände an, guck mal dein Leben an, guck mal dies, guck mal jenes an. Was will er machen? Er will denselben Trick anwenden wie bei Eva. Schau dir doch mal die schöne Frucht an. Ist die lecker anzusehen. Und wenn du dich mit beschäftigst, dann wirst du das Aroma dieser Frucht riechen. Du wirst es plötzlich schmecken, schon vorher. Und wenn du reinbeißt, hast du verloren. Warum? Weil er dich an seiner Angel hat. Wenn der Teufel dir einen Köder vorwirft, mach dir bewusst, da ist immer ein Haken mit dabei. Und es geht ihm nicht darum, dir eine Frucht, einen Köder vorzuwerfen, damit du einen Köder hast, sondern sein Köder ist, damit du in seine Angel beißt. Und wenn du reingebissen hast in die Angel des Teufels, gibt er dir erstmal Schnur. Er gibt dir Schnur und du denkst, mir ist doch gar nichts passiert. Bis an den Moment, wo er sagt, denn jetzt ist gut. Und dann zieht er die Angel an und kurbelt und zieht und kurbelt. Und auf einmal reißt dich etwas rum, wo du gar nicht willst. Du sagst, was passiert denn jetzt in meinem Leben? Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Deswegen ist so wichtig, dass wir wachsam sind. Wachsam sind und auf dem Wort gegründet sind. Und ich bin so froh, dass wir den Heiligen Geist haben. Du auch? Und ich werde nicht aufgeben. Der Teufel sagt mir manchmal, gib doch auf, lass doch mal den ganzen Quatsch mit dem Wort. Gib doch den Leuten nicht immer das Wort. Guck doch, wie die sonntags da sitzen. Die wollen Unterhaltung, die wollen sich gut fühlen. Erzähl doch mal was Lustiges, dass sie lachen können. Kann man machen. Aber was ist, wenn du in den Haken gebissen hast? Das Einzige, was dich dann rettet, ist das Wort. Das Wort, das Wort und das Wort alleine. Wo du sagst, Heiliger Geist, zieh diesen Haken aus meinem Maul. Es tut mir leid, dass ich reingebissen habe. Wo du dich selber erbauen kannst auf deinen allerheiligsten Glauben. Und es ist so viel besser, wenn du selber glaubst, wie dass du dir immer einen suchst, der für dich glaubt. Diese Zeiten sind am Anfang gut. Ein Kind lebt von dem Glauben der Eltern, bis es erwachsen wird. Aber wenn es erwachsen geworden ist, 18 geworden ist, sollte es sich auch benehmen wie ein 18-Jähriger. Es ist peinlich, wenn sich ein 18-Jähriger wie ein 5-Jähriger benimmt, richtig? Könnt ihr euch vorstellen, dass es Gott manchmal peinlich sein könnte, wenn wir uns so benehmen oder manche sich so benehmen? Ich glaube ja. Und trotzdem liebt er uns und seine Liebe ist immer größer als das, was ihm peinlich ist. Ich weiß, dass Gott sich wünscht, dass wir in die Reife kommen. Solange der Erbe unmündig bleibt, ihr wisst es, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Was will Gott, dass wir mündig werden, dass wir in den Glauben kommen? Und Glaube zeigt sich immer dann, wenn sich die Umstände verschlechtern, wenn die Umstände negativ werden, wenn das Geld kürzer ist, als der Monat Tage hat, wenn so Dinge passieren, dann soll es uns immer an einen Punkt bringen, wo wir aufgeben. Der Teufel kann dich nicht zwingen zum Aufgeben, er kann dich nur dazu bringen, dass du aufgibst. Das ist sein Ziel. Er will, dass du aufgibst, hat das bei Jesus anders gemacht. Er wollte, dass Jesus aufgibt. Wie hat er das gemacht? Wenn du niederfällst und mich anbetest, ist doch so viel leichter, als diesem komischen, komplizierten Gott am Himmel nachzufolgen. Wer weiß, was er will. Fall doch einfach nieder, bet mich an. Das wäre der kurze Weg gewesen. Dann wären wir heute alle nicht da. Gott sei Dank ist Jesus nicht niedergefallen. Und Gott sei Dank hat Jesus gesagt, nee, nicht dein Wille, sondern der Wille des Vaters. Ich weiß, was der Wille des Vaters ist. Weißt du auch, was der Wille des Vaters ist? Ich glaube, du weißt es in jeder Situation. Jeder von uns weiß, was der Wille des Vaters ist. Du musst weder beten, was der Wille des Vaters ist, noch brauchst du einen Propheten, der sagt, so spricht der Herr. Du weißt genau, was der Wille des Vaters ist. Genau. Du wirfst 10 Euro ins Opfer und der Heilige Geist sagt, gib 100. Aber Herr, das sind die Abergläubigen, die haben immer ein Aber. Aber Herr, 100, wo? Das ist nur ein Beispiel. Und glaub nicht, dass es bei mir anders ist. Ich bin manchmal auch wo zu Gast und habe eine Summe im Kopf. Und dann sagt der Heilige Geist manchmal was anders. Dann sage ich auch, aber Herr. Und dann sage ich, aber Thomas, nicht dein Wille geschieht, sondern sein Wille. Amen. Da unterscheidet sich's, ob du gehorsam bist oder nicht. Und Gott liebt es Gehorsam. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung, nicht Lieder singen. Gehorsam. Wenn ich kleine Kinder noch hätte und die würden immer das Gegenteil machen von dem, was Mama sagt und der Papa sagt, die würden mich zur Weißglut treiben. Und wenn sie dann aber jeden Tag mir schöne Lieder singen würden, oh lieber Papa, ich hab dich so lieb, würde ich sagen, auf gut Deutsch, ey, ich scheiß auf dein Lied, mach, was ich gesagt habe. Komm, wir reden Deutsch miteinander heute Morgen. Wisst ihr, wie viele Christen morgens in der Gemeinde stehen, die Hände heben, Halleluja singen? Schlimmer sind noch die, die so sitzen bleiben, die sind noch schlimmer, über die reden wir jetzt nicht. Aber manchmal denke ich mir, ich verstehe solche Leute nicht. Wie kann man in der Sünde leben, wie kann man in der Rebellion leben, wie kann man in der Bitterkeit sein und dann Halleluja singen und dann rausgehen, sich rumdrehen und über andere schimpfen? Ich verstehe nicht, wie das geht. Ich hatte oft Sonntage hier, da haben mich Leute zum Explodieren gebracht vom Gottesdienst. Und ich stand in der Küche, ich werde nie vergessen, ich stand einmal in der Küche, habe gesagt, du kannst jetzt alleine raus, mach deinen Scheiß selber, ich kündige. Habe ich geguckt im kleingedruckten AGBs, Arbeitsvertrag, Gott, Pastor, da stand nichts von Kündigung. Dachte ich, oh Mann, ich habe das unterschrieben, Kündigung ist gar nicht mit drin. Dumm gelaufen. Hat Jesus zu mir geredet. Manchmal redet er in so Situationen mit einer hörbaren Stimme. Manchmal wünsche ich es mir, da kommt nichts. Da habe ich nur so eine grobe Richtung. Und er hat zu mir gesagt, Thomas, haben sie dich verlassen? Sage ich, ja. Sagt er, haben sie mit mir auch gemacht. Haben sie dich zur Weißglut gebracht? Sage ich, ja, haben sie mit mir auch gemacht. Und noch ein paar so Punkte. Dann merkst du, oha, was sie mit dem Meister gemacht haben, machen sie mit dir. Entweder bin ich richtig, weil ich dem Meister nachfolge, oder ich überhebe mich über den Meister, weil ich sage, Meister, wenn es dir schlecht ging, okay, aber bei mir nicht. Leute, das ist das echte Leben. Das ist das echte Leben, das entscheidet sich hier auf Erden, ob du echt bist oder nicht. Und Falschgeld kommt immer in Schwitzen. Aber echtes Geld ist noch nie in Schwitzen gekommen. Hast du schon mal gesehen, dass ein echter Geldschein schwitzt? Das Falschgeld schwitzt immer. Da hast du immer farbige Finger. Das schwitzt immer. Da hast du immer komisch, da stimmt doch irgendwas nicht, das fühlt sich komisch an. Das Geräusch ist komisch, Falschgeld ist immer komisch. Und so sind auch Christen, die nicht echt sind, die vor dem Herrn wie Falschgeld sind. Die sind immer komisch, die haben nie eine Ruhe, die gehören nie richtig dazu. Schon mal erlebt? Und Gott gibt immer Gnade zur Buße, zur Umkehr und sagt, hey, komm, werd wahrhaftig von mir. Werd wahrhaftig, sei ehrlich. Heute möchte ich mit euch in den Hebräerbrief rein. Und der Hebräerbrief hat einige Kapitel, und wir schauen uns nur 1 und 2 heute an, aber wenn man sich überlegt, was Paulus da den Hebräern schreibt, wer waren denn die Hebräer? Die Juden. Die waren durch und durch religiös. Sie kannten nichts anderes als Religion und das Gesetz, Religion, Gesetz, Religion, Gesetz. Sie kannten den Vater nicht als Vater. Das war für die völlig fremd. Sie wussten auch nichts von Jesus. Sie wussten, es kommt ein Messias, aber sie wussten nicht wann, wie, wo, weshalb. Sie hatten ein Bild von ihrem Messias. Der kommt in teuren Kleidern mit dem Herr des Himmels und macht hier alle Feinde platt. Und die Juden herrschen über die ganze Welt und werden eingesetzt als Statthalter. So war ihre Vorstellung. Kam es so? Jesus kam auf einer Eselfülle in Jerusalem eingeritten. Nicht auf einem Kamel oder auf einem großen Hengst. Das hat ihnen schon mal gar nicht gepasst. Dann war er immer bei den Leuten, die auf der Straße waren. Das hat ihnen auch nicht gepasst. Er passte nicht in ihr Messiasbild. Und es ist interessant, dass die echten Herzen immer Jesus suchen, egal was die gemacht haben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das zu suchen, was verloren ist. Die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und im Hebräerbrief schreibt er hier einige Dinge den Juden und er muss natürlich, muss er anfangen mit dem Wort Gottes. Er muss sie überzeugen mit dem Wort Gottes, weil ohne das Wort hätten sie ihm sowieso nie geglaubt. Also muss im Gesetz, im Alten Testament schon Dinge stehen über den Messias, die sich jetzt erfüllt haben bei Jesus, sonst macht es keinen Sinn. Schauen wir uns das an miteinander. Und es fängt schon im 1,1 an und ich liebe diese Worte, weil die einfach so die Liebe des Vaters groß machen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, triffst du ab und zu Christen, ich höre nichts, Gott sagt zu mir nichts. Ja, ich weiß warum, weil du nämlich das, was du hörst, gefällt dir nicht. Das, was du hörst, gefällt dir nicht. Weil Gott redet immer, hier steht, er redet immer. Auf vielfache Art und Weise und auf vielerlei Arten und Weisen zu den Alten, zu den Juden, wo wir noch nicht dazugehörten. Zu denen redet er wie? Zu den Vätern durch die Propheten. Der Herr sprach durch die Propheten im Alten Bund. Pass auf, hier ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Gott redet nur noch in Ausnahmefällen durch die Propheten im Neuen Bund. Warum? Weil das Alte vorbei ist und etwas Neues hat begonnen. Was ist das Neue? Das lesen wir im Vers 2. Zu uns hat er in diesen letzten Tagen geredet durch den Sohn. Jesus ist jetzt der, der zu dir redet und zwar direkt. Du hast nur ein kleines Telefon, es nennt sich Heiliger Geist. Seht ihr, wie manche Gemeinden strukturiert sind, gebaut sind und gelehrt, wo gelehrt wird, du brauchst einen Propheten. Ich brauche keinen Propheten. Der größte Prophet von allen lebt in mir. Wie heißt der? Jesus oder der Heilige Geist. Die Propheten sprachen durch die Inspiration des Heiligen Geistes im Auftrag von Jesus. Völlig richtig. Wie spricht er heute zu dir? Direkt. Wieder durch den Heiligen Geist zu dir. Wenn du den Heiligen Geist, wenn du ihm zuhörst und gelernt hast zuzuhören, brauchst du keinen Prophet mehr. Und ich liebe diese Worte. Für mich ist es wie Balsam. Ich spüre hier das Vaters Herz so sehr raus. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Wow. Wenn du Antwort brauchst, sag Jesus, rede zu mir. Und kannst dir nächste Woche Zeugnis geben. Oh, das hat funktioniert. Wow. Ja, rede zu dir. Er ist kein stummer Götze aus Holz, aus Silber, aus Stein. Er redet zu dir. Er redet zu dir. Und wunder dich nicht, dass wenn das, was er zu dir redet, genau übereinstimmt mit dem, was hier steht. Wenn eine Stimme zu dir redet und erzählt dir etwas anderes wie das, was hier steht, wunder dich nicht, dass das nicht vom Herrn ist. Der Herr wird nichts anderes reden. Ich habe vor 3 oder 4 Wochen eine Person getroffen, die hier in der Gemeinde war, ist vor 7 oder 8 Jahren gegangen, hat mich am Telefon beschimpft, 1/4 Stunde lang, wie schlimm ich bin, wie unmöglich ich bin. Und dann sagte die Person 3 Mal, und da wusste ich, das ist niemals der Heilige Geist. Der Herr hat mir gesagt, flieh aus der Gemeinde. Wenn sie gesagt hätte, geh, ich habe 9 Platz, hätte ich gesagt, in Ordnung. Aber flieh, warum soll sie von hier fliehen? Predige ich ein falsches Wort? Lebe ich in Sünde? Verarsche ich euch alle? Nehme ich euch das Geld ab? Manipuliere ich euch? Gehe ich fremd? Schlafe ich mit allen Frauen hier? Was ist der Punkt, warum Gott sagt, flieh? Und ich habe mir all die Jahre gefragt, wie es der Person wohl so geht. Und wo ich die Person gesehen habe, ich bin erschrocken, sage ich euch. Mindestens um 10 Jahre, wenn nicht 20 Jahre gealtert. Das ganze Gesicht voller Pickel und Narben. Ich bin erschrocken, was ist da passiert? Leute, ich suche mir das nicht aus, ich brauche das nicht, ich bete das nicht und sage, Herr, lass es denen schlecht gehen. Aber an den Früchten erkennst du, was da ist. Und da habe ich erfahren, seit Jahren geht in keine Gemeinde mehr, seit Jahren. Komisch, gell? Gott sagt, flieh von hier, aber sie gehen in keine Gemeinde mehr. Ist das nicht komisch? Ich zweifle an, dass das Gott war. Ich zweifle das an. Und jeder wird die Früchte seines Tuns essen, ernten und erleben. Korrekt? Ist es ungerecht oder ist Gott böse? Nein, es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Wir alle wissen das, wenn wir mal eine Entscheidung getroffen haben. Haben wir alle schon. Wo wir eine Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, ups, wenn wir da uns in die Richtung entwickeln, wird es nicht gut. Ich habe euch früher ganz oft gesagt, als Mensch triffst du 3 Entscheidungen, die dein ganzes Leben bestimmen. Als Christ triffst du 4 Entscheidungen, die bestimmen dein komplettes Leben. Zu wie viel Prozent? 100. Ja oder nein? Das erste ist, wo wohne ich? Du kannst nicht nach Kreuzberg ziehen oder irgendwo ins Ghetto und sagen, ja, da lebe ich meinen Glauben weiter. Das wird nicht funktionieren. Das zweite ist, was arbeite ich? Du kannst mir nicht erzählen, so wie früher es die Videoläden gab, habe ich mal ein Gespräch mit einem gehabt, ja, ich kann da anfangen in der Pornoabteilung als Christ. Habe ich gesagt, glaubst du, dass das dir, aber mir macht das nichts, ich bin da. Sei, wie naiv bist du eigentlich? Er hat wirklich gedacht, er kann einen Job annehmen in der Pornoabteilung, im Videoladen und es wird ihn nicht schaden. Steht es im Wort? Schau dir nichts Unreines an, flieh der Sünde, flieh der Begierde, flieh der Anfechtung. Ja, das steht im Wort, aber nicht sowas. Wo wohnst du? Was arbeitest du? Punkt 3, wen heiratest du? Das bestimmt dein Leben durch und durch. Ja oder nein? Ja. 1 kannst du ändern, 2 kannst du ändern, 3 wird es ganz eng. Weil bis der Tod euch scheidet. Umziehen kannst du, einen Arbeitsplatz wechseln kannst du, bis das der Tod dich scheidet, ist schwierig. Und Punkt 4 ist, in welche Gemeinde gehst du? Du kannst mir nicht sagen, du kannst in eine religiöse Gemeinde gehen, du wechselst von den Charismatikern zu den Baptisten und die lehren, der Heilige Geist ist mit den Aposteln gestorben und dann sitzt du dich da rein und denkst, dein Glaube funktioniert. Wir hatten ja auch eine Frau vor Jahren, die ist von hier weg zu den Baptisten. Habe ich gesagt, glaubst du wirklich, dass das Gottes Wille ist? Ja. Dann lass sie ziehen. Lass sie ziehen. Es ist Zeitverschwendung. Wenn einer überzeugt ist von irgendwas, lass sie ziehen. Aber Gott ist gut. Ich bin froh, dass Gott mir diese Dinge lehrt. Da kann ich ständig mein Leben überprüfen. Bin ich noch richtig? Passt noch alles? Ist Gott gut? Ja, Gott ist immer noch derselbe und er ist immer noch gut. So, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben. Jesus war nicht immer Erbe. Er wurde eingesetzt zum Erben. Warst du immer Erbe? Nein. Du wurdest eingesetzt als Erbe. Durch wen? In Christus, durch Christus bist du Erbe geworden. Vorhin haben wir gesagt, solange der Erbe unmündig ist. Es gibt so viele Christen, die nie in die Mündigkeit kommen. Was heißt Mündigkeit? Ich herrsche mit Autorität. Schau dir Menschen in der Welt an, wenn die mit dem Hund Gassi gehen. Ich habe schon oft gesagt, da geht der Hund mit dem Herrchen Gassi, nicht umgekehrt. Dann gibt es Leute, da kommt, die kriegen ständig Besuch von irgendjemandem, die fressen den Kühlschrank leer, machen Sauereien, gehen wieder. Die trauen sich aber nicht zu sagen, es ist mir zu viel. Die leben nicht, die werden gelebt. Und so viele Christen gibt es, die werden von den Umständen gelebt, von ihren Gefühlen, von dem, was der Teufel tut, von ihrer Familie. Sie leben nicht ihr eigenes Leben, sie leben ein Leben, was andere für sie bestimmen, weil sie nicht Nein oder Ja sagen. Leute, das ist furchtbar. Er wurde zum Erben eingesetzt über wie viel? Über alles. Über alles. Christus ist Erbe über alles. Und wer ist sein Stellvertreter hier auf Erden? Wir, du und ich, wir sind Erben. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass noch nicht alles offenbar ist, was wir sein werden. Aber wir sind jetzt schon Söhne des Größten, des Allerhöchsten. Wir sind Erben aus Gottes Sicht. Aber hier auf der Erde sind wir noch nicht offenbar geworden, dass wir Söhne Gottes sind. Wenn du sagst, ich bin Sohn Gottes und er redet zu mir, sagen die Leute, in Ordnung. Alles klar. Da sagt keiner, wow, ist das toll. Kannst du mal Gott fragen, was er zu mir sagt? Da kommen die nicht. Die sagen, du hörst Gottes Stimme, du bist Gottes Sohn, du bist Erbe. Ja, ist klar. Aber es wird der Tag und die Stunde kommen, wo alle im Himmel und in der Hölle sehen werden, dass du Sohn Gottes bist. Warum? Weil der Vater dich verherrlichen wird und an dir sich offenbaren wird. Und dann wird offenbar, was du sein wirst. Dann wird man dich sehen. Du wirst sein wie Christus, haben wir uns letzte Woche angeguckt. Ist das cool? Habt ihr schon gemerkt, ich predige heute ohne Zettel. Halleluja. Jetzt schauen wir uns an. durch den er auch die Welt gemacht hat. Habe ich euch das oft gesagt, durch den er auch die Welt gemacht hat? Alles, was wurde, die Juden glauben und die Moslems glauben, alles wurde durch Gott geschaffen, weil Gott ist für die nur eine Person. Für uns ist Gott drei Personen und die sind eins. Das widerspricht sich nicht, das ist rund. Und alles, was geschaffen wurde, wurde durch Christus geschaffen. Durch Christus. Er ist das Wort. Und deswegen lesen wir im Wort, er kam in das Seine und das Seine erkannte ihn nicht. Jeder Mensch, der geschaffen wurde, wurde von Jesus ausgedacht, überlegt und geschaffen im Mutterleib. Und er kommt hierher und die Leute erkennen ihn nicht, ganz im Gegenteil, sie lehnen ihn ab. Warum lehnen sie ihn ab? Weil er nicht ihrer Vorstellung entspricht. Wir haben ja auch über die Jahre immer wieder Leute gehabt, denen hat die Gemeinde nicht nach ihren Vorstellungen gepasst. Natürlich gehen die wieder. Und die gehen in die nächste Gemeinde, in die nächste Gemeinde, in die nächste Gemeinde, weil überall gibt es etwas, was dir nicht gefällt. Das kannst du mit Frauen und mit Männern machen. Du kannst dich 14 Mal scheiden lassen. Du wirst bei der 14. noch weniger finden wie bei der ersten, was dir gefällt. Warum? Weil deine Unzufriedenheit mitnimmst und die wird immer größer und immer größer und immer größer. Interessant, oder? So. Lesen wir weiter in Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Das Wort Abglanz hört sich so ein bisschen, ja, man könnte so meinen, das ist wie so, ab ist so runder, aber das meint es nicht. Es ist das Ebenbild seiner Herrlichkeit. Wer? Christus. Christus ist das Ebenbild, er hat dieselbe Herrlichkeit, denselben Glanz. Wenn du Gold polierst, dann leuchtet es. Das leuchtet tief aus innen raus. Und im Himmel wird es Gold geben, was wie durchsichtig ist, was wie Glas ist. So rein ist dieses Gold. Es ist nicht mehr gelb, es ist wie Glas, wie Kristall. So rein. Und so ist auch Christus der Abglanz, dieses Abbild seiner Majestät. Ey Leute, das ist doch der Burner, oder? Und das Ebenbild seines Wesens. Die Leute haben Jesus erlebt. Manchmal wünschte ich auch mal nur eine Stunde mal so mit einer Zeitmaschine in die Zeit zu fahren, wo Jesus war und da mal einfach Jesus einfach nur hinterherlaufen. Nichts sagen, nichts fragen, weil da kommt eh nur dumm Zeug raus. Einfach nur hinterherlaufen und gucken, was der Meister macht. Ich glaube, ich würde beschämt zurückkommen, weil er so anders wäre, wie was ich gedacht habe, wie er ist. Mein Glücks-Jesus. Ich drehe mal am Glücksrad. Ich hätte gerne den Joker. Oh, eins daneben. Da drehe ich nochmal Jesus. Ich drehe so oft, bis ich kriege, was ich will. Los, mach jetzt. Er ist der Abglanz, das Ebenbild seiner Herrlichkeit. Das Ebenbild seines Wesens. Und Jesus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Mit was? Mit den guten Gefühlen. Thomas, gib doch den Leuten mal gute Gefühle. Lass sie doch mal lachen in der Gemeinde. Du bist immer so ernst und immer nur das Wort, das können die gar nicht mehr hören. Aber was trägt dich? Was steht hier? Was trägt dich? Was trägt dich? Was trägt dich? Merkt ihr, wie wichtig das ist? Wenn es nicht wichtig wäre, würde der Teufel nicht kommen und sagen, lass das doch mal sein. Mit was widerstand Jesus dem Teufel? Er stand hin und hat gesagt, 100 Millionen Engel hinter mich, die haben alle angefangen zu leuchten, sagte, siehst du, ich bin der Sohn Gottes. Chaka, ich bin es. Yeah, Baby, du bist der kleine Teufel. Hat er so gemacht? Hat er eine Show gemacht? Las Vegas, Las Vegas. Nee, hat er nicht gemacht. Er hat ihm widerstanden mit dem Wort. Ich mache mit dem Teufel auch keine Show. Ich sage ihm das Wort hinter mich, unter meine Füße, was auch immer gerade dran ist. Amen. Wenn Probleme und Herausforderungen kommen, kannst du dich selber prüfen. Was ist der erste Gedanke? Ich rufe den Thomas an. Nee, ich rufe der Bärbel an und die Bärbel soll zum Thomas sagen. Oh, ich mache dies, ich mache das, ich mache die Gebetsgruppe. Ich gründe eine WhatsApp-Gruppe, ich brauche 100 Kampfanbeter. Leute, ich erlebe das immer und immer wieder. Und bei Babys im Glauben kann ich das verstehen, aber doch nicht bei reifen Leuten. Ich habe einen Bruder, der hat mir vor ein paar Jahren ein WhatsApp geschickt. Kannst du beten? Seine Frau stammt aus Brasilien, seine Mutter lebt da irgendwo in Brasilien im Dschungel, die liegt im Sterben. Kannst du auch beten? Da habe ich mich erst aufgeregt, habe gedacht, ich lösche das. Und dann habe ich gedacht, komm, schreibe ihm zurück. Da habe ich geschrieben, wie vielen Leuten hast du das geschickt? 100, 150, 200. Also ich habe ein Wort vom Herrn, das ist jetzt ironisch, das habe ich nicht gesagt. Wenn du 300 zusammenkriegst, dann heilt sie der Heiland. Vorher steht er vom Thron nicht auf. Aber du brauchst 300. Merkt ihr, wie das Denken ist? Je mehr Leute für seine Mutti beten, desto mehr ist die Chance da, dass sie geheilt wird. Ist das biblisch?
Nein.
Warum ist das nicht biblisch? Warum? Alles ist möglich dem, der da, nicht dem, der zweifelt. Solche WhatsApps sind geboren aus Zweifel, aus Angst, aus Sorge, aus Not. Ja oder nein? Und Unglaube, natürlich. Und ich habe es nicht böse gemeint, da war 2 Jahre Funkstille. 2 Jahre war ich der böse Thomas. Warst du auch schon mal der böse Thomas? Wenn du jemand die Wahrheit sagst, wenn du korrigierst oder die Wahrheit sagst. Ich habe ihm geschrieben, sprich ein Gebet im Glauben, wie Elia. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, steht im Wort. Er betete ein Gebet und wie lange regnet es nimmer? 3 Jahre. Dann sprach er wieder ein Gebet und wann regnet es wieder? Direkt. Ist der größer gewesen wie wir? Was hatte er? Glauben. Haben wir denselben Zugang zum gleichen Glauben wie er? Nein. Wir haben noch einen Zugang zu viel größerem Glauben, weil in ihm lebte Christus nicht, aber in mir. Ich bin die neue Schöpfung, er war es noch nicht. Leute, wacht auf. Seht ihr, wie das ist in der Christenheit? Ich habe manchmal verzweifle ich innerlich und ich glaube, manchmal verzweifelt der Herr innerlich. Aber er gibt nicht auf, genauso wenig wie wir nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option, haben wir letzte Woche gehört. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Wenn nicht, macht ihr ein Tattoo. Egal wohin, wurscht egal. Machst dir auf die Stirne, machst dir hier in die Lippe rein, wenn du dich schämst, dann lässt du hier hinten so in Spiegelschrift, dann kannst du lesen, nicht auf. Na. Mach's irgendwo hin, wo es dir gefällt. Aber Hauptsache, du vergisst es nicht. Aufgeben ist keine Option. Warum? Weil er nicht aufgibt. Zeig mir eine Bibelstelle, wo steht, und Jesus gab auf. Der Thomas ging ihm so auf die Nerven, hat ihn aufgegeben. Nee, nicht mal den hat er aufgegeben. Nicht mal den biblischen Thomas hat er aufgegeben. Ist es gut? Oh, Halleluja, ihr seid wieder still. Und er trägt alles mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht, sag mal, er hat vollbracht, die Reinigung von den Sünden. Bist du heute Morgen rein, ja oder nein? Bist du aus Gottes Sicht rein, ja oder nein? Vielleicht bist du aus deiner Sicht nicht rein, aber aus Gottes Sicht bist du rein. Wenn du wiedergeboren bist und ihn liebst, gehörst du zum Herrn und hast Zugang zum Thron der Gnade, wann? Ja. Wenn 300 für dich beten. 300, gibt es einen guten Film, 300. 300 Beter für dich. Hu, ha, hu, ha. Das ist, was der Teufel dir sagt. Natürlich weißt du, es fehlen dir momentan, heute, jetzt, aktuell, um die Uhrzeit, jetzt genau, fehlen dir noch 299. Das ist eine blöde Ausgangsbasis, um heute noch erfolgreich zu sein. Aber das ist alttestamentliches Denken. Gott redet zu dir durch den Sohn. Ist das gut? Das ist gut. 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 Ist das gut? Ja. Als ich bei der Bundeswehr war, ich habe es euch schon mal erzählt, ich vergesse diese Geschichte mein ganzes Leben nicht mehr. Mein Chef kauft sich einen 5er BMW, mein Kollege 3er BMW. Weißt du, 3er BMW war damals schon cool. Was hat der Thomas gedacht? Ich brauche ein 3er BMW. Ich habe gebetet, der hat gesagt nein. Dann bin ich zu Prophet 1, der hat gesagt nein. Zu Prophet 2, nein, die gefielen mir nicht. Dann bin ich zu den anderen Propheten, wo ich gedacht habe, die sind noch nicht so weit wie die. Habe ich gesagt, was sagt der Herr? Kauf 3er BMW. Ah, jetzt habe ich die richtige Prophet gefunden. Und was sagst du? Kauf 3er BMW, der Herr freut sich mit dir. Was habe ich gemacht? Was habe ich gekauft? 3er BMW. Wie lang war die Freude? Es war 1992, glaube ich. Schon eine Weile her. Schönen roten 3er BMW. 120 PS war damals eine Rakete. Heute hat man ein Notstromaggregat mehr. Aber damals war das eine Rakete. Vom älteren Mann, top gepflegt, ausgesehen wie neu. Waren wir im Urlaub, kamen vom Urlaub zurück und dann ging es los. Dann war ich in 6 Monaten 18 Mal in der Werkstatt. 18 Mal. Die Karre ging einfach immer aus, immer aus, immer aus. Ich wusste, warum. Ich habe gesagt, Gott, ich kaufe 3er BMW. Papa hat gesagt, du nix 3er BMW. Nichts kaufe. Das sind Lektionen, die vergisst du dein ganzes Leben nicht mehr. Nach 6 Monaten bin ich zum Händler, habe ich gesagt, hier ist der Schlüssel vom 3er BMW. Ich will nichts mehr haben, du nimm es zurück. Hat er gesagt, den nehmen wir nicht mehr zurück. Sag ich, Sie nehmen das Auto jetzt zurück. Sag ich, meine Frau ist beim Friseur, da ist der Bürgermeisterkunde. Ich bin oben in der Kaserne. Ich erzähle in der Kaserne jedem Soldat, was ihr von Scheißladen seid und meine Frau beim Friseursalon. Moment, ich gehe mal zum Chef. 5 Minuten rein, rausgekommen, lassen Sie das Auto da, suchen Sie sich ein anderes raus. Dann habe ich Ford gekauft, Ford Escort. Ford Escort, Blechbüchse. Puh, puh. Ich habe dieses Auto abgrundtief gehasst. Diese Scheißkarre, der war so hässlich. Plastik, alles plastik. Die Türe klepperte wie so eine Büchse, wenn sie wegkickst. Das Auto hatte 75 PS, aber nur im ersten Gang, dann waren die 75 PS weg. Ich habe gedacht, die habe ich unterwegs verloren. Da ging nichts, eine Dreckskarre, ein blödes, dummes... Und die Karre verreckte nicht. Da ging nichts kaputt, nichts, keine Schrauben, nichts. Das Auto war unzerstörbar. Dann sind wir 3 Jahre nach Amerika, ich habe es meinem Vater verkauft. Ich konnte es ihm gut verkaufen. Ich habe gesagt, das Auto ist nicht schön, aber es fährt. Mein Vater hat es geliebt. Nach 3 Jahren kam ich zurück, sage ich, ist irgendwas kaputt gegangen? Nö, ist alles noch das Erste. Das Auto ging nicht kaputt. War halt kein 3er BMW, weißt du. Und da habe ich damals eine Entscheidung getroffen. Da habe ich gesagt, ich fahre jede Marke, die es gibt, aber nie wieder BMW. Nie wieder BMW. Und da waren Preise damals. Da war so in dem Armaturenbrett am Tacho war so eine Uhrenbatterie drin. Dann ging mein Tacho nimmer. Dann sagen die bei BMW, ja, die Uhr, die müssen wir erneuern, aber es geht halt nicht. Man muss die ganze Tacho kaufen. Sag ich, was kostet Scheiß? 220 Mark damals. Das ist so wie jetzt vielleicht 500 Euro. Sag ich, 500 Euro für einen blöden Tacho? Nur weil da eine Batterie, kann man das nicht irgendwie rausbohren und eine neue reinmachen? So was machen wir nicht, wir tauschen nur Teile. Und so ging das wirklich im Wochentakt. Ich habe nur noch für das Auto gearbeitet. Und dann bin ich rein, hier Schlüssel, weg. Warum lässt Gott so Sachen zu? Damit der Thomas lernt, zuzuhören, was Ja und Nein ist. War ich danach kuriert? Ja. Leider nein. Es kamen noch andere Formen von 3er BMW. Aber ich weiß heute, und mein größter Kompass ist meine Frau. Ich kaufe heute nichts mehr, ich mache keinen Urlaub, ich treffe keine Entscheidung für Möbelstück oder irgendwas, bevor ich mit Bärbe gesprochen habe. Vorher hat mich ihre Meinung nicht interessiert, weil meine Einstellung war, sie hat das Recht auf meine Meinung. Bei dir natürlich nicht. Du bist offen dafür, aber ich war damals nicht offen. Heute, wenn Bärbel sagt Nein, ist für mich Nein. Und wenn ich mir es noch so sehr wünsche, ist Nein. Und ich diskutiere gar nicht mehr. Meine Emotionen sind unter meinen Füßen. Ich lasse meine Emotionen nicht zu. Ich lasse sie erst zu, wenn meine Ampel grün ist, aber nicht rot. Leute, du lernst diese Lektionen im Leben. Schon mal was gekauft und es ging in die Hose? Schon mal Urlaub gemacht und es war der schlimmste Urlaub deines Lebens und so. Ich könnte stundenlang, ihr wisst es alle, brauche ich euch nicht sagen. Warum kommt es? Weil wir nicht zuhören. Weil wir dem Sohn nicht zuhören. Wie oft habe ich Gespräche gehabt, jetzt bin ich 24 Jahre Pastor, fast 24 Jahre. Wie oft habe ich da Gespräche gehabt mit Ehepaaren, schon wo die reinkamen, habe ich gedacht, wer hat euch gesagt, dass ihr heiraten sollt? Der Herr war es bestimmt nicht. Würde ich natürlich nicht sagen, aber die haben null Gemeinsamkeit, null. Er interessiert sich für Fußball, sie möchte gern zur Kunstausstellung. Er isst gern Schnitzel und Pommes, am besten jeden Tag, sie möchte gern Gourmet essen. Es passt nichts zusammen, nichts. Und du fragst dich, was außer den 3 Buchstaben bringt euch noch zusammen? Und es sind furchtbare Sachen. Natürlich kannst du denen nicht sagen, hey, lasst euch scheiden, werde ich nie tun. Aber versteht ihr, was ich meine? 4 Entscheidungen in deinem Leben, die alles bestimmen. Wo wohnst du? Wer weiß noch, wie geht's weiter? Wo arbeitest du? 3? Wen heiratest du? Und 4? Welche Gemeinde gehst du? Das bestimmt dein Leben. Und erzähl mir keinen Käse, dass es bei dir nicht so ist. Es ist genau so bei dir. Genau so. Was du isst, das bist du. Wenn du jeden Tag McDonald's isst, wunder dich nicht, wie du bald aussiehst. Wenn du schlechte geistliche Nahrung sonntags bekommst, wunder dich nicht, dass dein Glauben immer kleiner, kürzer, schlechter wird oder was auch immer. Richtig? Oh, Halleluja. Hey, das geht ganz gut ohne Konzept. Er trägt alle Dinge nach seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das, was ich euch oft sage, Jesus hat sich gesetzt. O Heiland, heil mich mal. Jesus hat sich gesetzt. Wenn sich jemand hinsitzt, arbeitet er nicht mehr. Heute haben wir viele Jobs, wo man am Sitzen machen kann, aber damals nicht. Wer sich gesetzt hat, arbeitet nicht. Warum hat Jesus sich gesetzt? Weil er sagt, Thomas, mach du. Was hat Jesus mit dem fünffälligen Dienst gemacht? Er ließ ihn wo? Hier auf der Erde. Er gab einige als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wer sind die? Du und ich. Willkommen im Club. Wie oft beten Christen, dass ein Engel kommt, dass der Heiland sie heilt, dies, jenes. Das hat mit dem biblischen Glauben nichts zu tun. Geht ihr sie und heilt, hat er mal zu den Jüngern gesagt. Wie, ich jetzt? Ja, nee, ja, du. Solange der Erbe ist zwischen ihm und einem, kein Unterschied. Und der Teufel weiß, ob du Erbe bist, ob du in dem Erbe stehst oder ob du Knecht bist. Der Teufel hat vor Knechten keine Angst. Der hat selber Haufen Knechte. Ein ganzes Heer von Knechten hat er. Aber er spürt sofort, wenn du in deine göttliche Autorität gehst und sagst, ich herrsche im Leben an, dann wird er nervös. Dann kriegt er Angst. Dann fängt er an zu schwitzen. Und Leute, wisst ihr, was gut ist? Alle Entscheidungen, die in der Vergangenheit falsch waren, wo du nicht richtig hingehört hast, kannst du vor den Herrn kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich möchte Buße tun. Du gehst auf die Knie und sagst, Herr, ich habe den falschen Wohnort, es tut mir leid. Ich habe den falschen Arbeitsplatz rausgesucht, es tut mir leid. Du kannst sogar sagen, Herr, ich habe die falsche Person geheiratet. Aber jetzt nicht beten, dass der stirbt und du frei bist. Du betest, dass die Person zum Herrn findet und geht. Amen. Ich habe so viele Frauen erlebt in dieser Zeit, vor allem halt Frauen, die einen ungläubigen Mann geheiratet haben, haben mir erzählt, er wird sich bekehren. Ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, ein einziges Mal, dass der Mann sich bekehrt hat. Bei allen anderen sind die Frauen abgefallen vom Glauben. Jahre später getroffen und es war furchtbar. Zum Weinen, wirklich zum Weinen. Oder waren sie ganz komisch verrückt geworden, weil sie verbittert waren. Ja? Was sagt die Bibel? Du sollst keinen Ungläubigen heiraten. Hör doch hin, was der Sohn sagt. Aber bei dir ist die Übergnade, bei dir funktioniert es. Sogar manche haben Moslems geheiratet, wo ich gedacht habe, also Wahnsinn, du wirst bald ein Kopftuch tragen, nicht andersrum. Der wird für dich keins aufziehen, verstehe mich richtig, symbolisch gesprochen. So. Und ist so viel höher geworden als die Engel. Warum schreibt Paulus oft über die Engel? Weil er hier Satan schreibt. Christus ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Wann hat Jesus diesen höchsten Namen ererbt? Wer weiß es? Als er aufgefahren ist in den Himmel. Als er vor dem Vater stand und der Vater sagt, gebt ihm reine Kleider, wascht ihn rein, gebt ihm einen heiligen Kopfbund. Und dann hat der Vater gesagt, weil du treu warst bis zuletzt, und starbst den Tod am Kreuz, den ich mir gewünscht habe, damit ihr viele Brüder haben, viele Kinder haben, kriegst du den höchsten Namen, den es gibt. Gibt es einen Namen für die, die nicht gehorsam sind? Das wäre ungerecht. Gott ist gerecht, Gott ist gut. Jesus hat den höchsten Namen bekommen. All das wollte Satan. Satan sah einige Zeit, wie lange wissen wir nicht, aber einige Zeit sah er den Thron rechts vom Vater leer. Und er dachte, wow, der ist bestimmt für mich. Er war der höchste Engel im Himmel. Er war für den Lobpreis zuständig, für die Anbetung. Er war ein schützender Cherub. Er war gesetzt als schützender Engel über die ganze Milchstraße, als er noch Luzifer war. Und oft ist es so, du gibst Menschen eine Position, irgendwas in der Firma oder du machst sie zu deiner rechten Hand und es ist nicht genug. Schon mal erlebt in deinem Leben? Dass du Menschen alles gibst, bis auf deine Position. Und dann werden sie komisch und undankbar. Man sagt auch, du gibst den kleinen Finger und sie wollen die ganze Hand. Wie war es bei Luzifer? Gott macht ihn zum höchsten und schönsten Engel im Himmel. War das genug für ihn? Nein, er wollte zur Rechten des Vaters sitzen. Als er langsam kapierte, dass der für Jesus reserviert war, hat er sich gesagt, gut, dann scheiße ich auf den Platz rechts vom Vater. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, dann setze ich mich auf den Thron des Vaters. Hat er das vorgehabt? Ja, das wissen wir aus dem Wort. Er hat gesagt, er geht in den äußersten Norden, sitzt sich auf den Thron Gottes und will Gott spielen. schon mal so Menschen erlebt, du hilfst ihnen. Ich habe es hier in der Gemeinde oft erlebt. Du öffnest dein Herz, dein Haus, deine Gemeinde, du lässt sie hier dienen, du lässt sie hier mitsingen und was weiß ich was alles. Und am Ende bist du immer der Böse und immer der A-Punkt-Punkt-Punkt. Aber jetzt kommt die wichtige Lektion. Lass sie ziehen. Lass nicht zu, dass dein Herz bitter wird. Das ist die Lektion, warum Gott es zulässt. Gott hasst die nicht und ich entscheide mich auch, sie nicht zu hassen. Das kostet manchmal eine Weile, aber es funktioniert. Warum? Weil die nicht meine Feinde sind. Die sind dem Teufel auf den Leim gegangen, sie sind ihren Emotionen auf den Leim gegangen, sie sind ihren falschen Wünschen und Träumen auf den Leim gegangen. Die werden noch genug leiden, ohne dass ich ihnen irgendwas Bitteres wünsche. Du kannst nicht den Weg von Gott weggehen und dann denken, es wird alles gut. Mit Judas war es genauso. Judas dachte, komm, 30 Silberlinge und dann ist gut. Zum Schluss hat er bitterlich geweint, lesen wir im Wort. Und er warf die 30 Silberlinge zurück. Die haben gesagt, wollen wir nicht mehr. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Ich meine, das ist das Extrembeispiel in der Bibel. Aber es ist so wichtig für uns, immer wieder zu fragen, Herr, was willst du? Und dann wirst du manchmal Nein kriegen. Das haben wir uns auch vor ein paar Jahren schon angeschaut. Gottes Nein ist so gut wie Gottes Ja. So, denn zu welchem Engel, Vers 5, hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt geht Paulus ins Wort Gottes, weil die Hebräer wollen überzeugt werden mit dem Wort. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wow, in 2. Samuel 7, Vers 14 hat Gott schon angekündigt, dass er Vater sein wird und dass er einen Sohn haben wird. Für die Juden war es ganz schwierig. Wie Vater, Sohn, das ist nichts unseres Business. Ich kenne nur Chef und Knecht. Aber das war Gottes Herz nicht. Er will ein Vater sein und er wird einen Sohn haben. Wenn die wirklich auf das Wort gehört hätten, auf den Heiligen Geist, auf den Sohn gehört hätten, hätten sie gewusst, es kommt so. Aber Paulus macht hier noch weiter, bleibt hier nicht stehen, er will es ja überzeugen. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt. Hast du das schon mal gelesen? Wenn jemand wieder eingeführt wird, war er vorher schon mal da, sonst macht es keinen Sinn. Wo war Jesus da? In der Schöpfung, im Garten Eden. Bei Abraham. Melchisedek ist Jesus. Der Hohepriester Melchisedek ist Jesus, lesen wir später im Hebräerbrief. Da haben wir jetzt heute nicht die Zeit dazu. Melchisedek ging Abraham entgegen und Abraham küsste ihn und gab ihm den Zehnten. Das ist das Hauptargument, wo ich oft sage zu Leuten, wenn sie sagen, der Zehnte ist nicht neutestamentlich. Warum hat Abraham 1000 Jahre, bevor das Gesetz kam, 1000 Jahre davor, ohne dass es ihm irgendjemand gesagt hat, dem Melchisedek den Zehnten von der Beute gegeben? Warum? Weil es sein Herz war. Den Zehnten geben ist nicht Pflicht. Im Neuen Testament ist Zehnte geben nicht Pflicht. Zehnte geben ist eine Herzenssache, weil ich sage, Herr, ich belohne dich für das Gute. Ich darf 90 behalten und 10 kriegst du. Andersrum wäre das ein schlechtes Geschäft. So rum ist ein gutes Geschäft für dich. Gott sagt, ich will nur die 10, zum Sehen, ob du treu bist, ob du gibst, ob du dankbar bist. Amen. Sind wir mit unseren Kindern auch so? Ich gebe meinen Kindern alles, was ich kann. Schon von klein auf, aber ich will Dankbarkeit sehen. Wenn die Dankbarkeit nicht da ist, ist alles geben für die Katz. Dann ist es kontraproduktiv. Er wurde wieder eingeführt. Und so sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Sie dachten ja, Jesus ist der Sohn von Maria und Josef. Davon gingen sie aus. Sie verstanden nicht, dass er der Messias ist. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Das sind Engel. Sind Diener und Feuerflammen. Ich habe euch oft gesagt, die Dämonen hassen Feuer, weil sie das Feuer verloren haben. In der Hölle ist es kalt. Jesus sagt, in der Hölle wird sein Heulen und Zähne klappern. Wann klappere ich die Zähne? Wenn ich schwitze? Wenn mir kalt ist. Und zwar eiskalt um die Seele. Eiskalt. Wenn Dämonen in den Raum kommen, wird es immer kalt, nicht heiß. Ich muss immer lachen in den Heavy-Metal-Magazinen und einer Heavy-Metal-Gruppe haben immer Flammen und bruch, und hier und Rammstein, bruch, Feuershow. Ja, ja, man schmückt sich gern mit dem anderen Feuer. Aber sie sind Diener. Seht ihr, was hier steht? Diener, Diener. Die Engel wurden geschaffen, Diener zu sein, nicht Söhne. Und deswegen wurden sie eifersüchtig auf die Söhne und auf die, die bestimmt sind, Söhne zu sein. Wer ist das heute Morgen? Wir. Und hier liest du ganz klar raus, dass sie Diener sind und nicht selbstbestimmt. Ein Diener macht, was der Herr ihm sagt. Der sagt nicht, ich komme nachher, wenn ich Lust habe. Der Herr ruft und der Diener hat zu gehorchen. Aber von dem Sohn sagt er, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer weiß noch, wann die Ewigkeit anfängt und wann sie aufhört? Gar nicht. Korrekt. Nie. Alles, was hier im Sichtbaren ist, hat einen Anfang und ein Ende. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Baum, jeder Berg hat einen Anfang und ein Ende. Jeder Fluss, jedes Meer hat einen Anfang und ein Ende. Und es wurde geschaffen, außerhalb von Raum und Zeit wurde das, was man hier sieht, in Existenz gesprochen. Deswegen wird hier auch alles vergehen, weil es ein Ende haben wird. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit, was unser Verstand nicht versteht, und er hat keinen Anfang und kein Ende. Deswegen heißt es hier für uns, nicht für ihn, für uns, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie lange ist Ewigkeit? Ewig. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Deswegen wird es hier doppelt betont, von Ewigkeit zu Ewigkeit, damit wir es begreifen. Gott weiß es. Aber wir müssen es begreifen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Seht ihr? Gott ist ein gerechter Gott. Was ungerecht ist, passt nicht. Der Maßstab des Reiches Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ich hatte Frieden, den 3er BMW zu kaufen. Ich hatte Freude, den 3er BMW zu kaufen. Aber ich spürte keine Gerechtigkeit in der Sache. Ich spürte, das ist nicht dran. Der Teufel kann 2 nachahmen, aber nicht 3. Prüfe damit, ob du richtig bist. Manchmal gibt er dir so ein Gefühl, der gerecht, das ist gerecht, dass diese Schwester jetzt leidet. Ich vergebe ihr nicht. Und dann kommt die Freude dazu. Oh, der geht schlecht, ich hab's gehört. Aber hast du Frieden dabei? Du kannst niemals Frieden finden im Unglück der anderen. Ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, die 3 immer so hin und her schieben. Das kannst du zu Hause machen. Kannst du deine eigenen Sachen überprüfen. Aber sein Zepter ist das Zepter der Gerechtigkeit. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Pass auf. Weil er die Gerechtigkeit geliebt hat, es war gerecht, ans Kreuz zu gehen und für die Menschen zu sterben. Und er hat die Ungerechtigkeit Satans, die Menschen zu verderben und zu vernichten, hat er gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Mit dieser Bibelstelle haben die Juden bis heute das allergrößte Problem in der Tora. Sie verstehen nicht, warum Gott sagt, darum hat Gott dein Gott. Für die ist Gott eins. Psalm 102. Darum hat Gott dich, o Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keines deinergleichen. Wann kam dieses Freudenöl auf Jesus? Vorhin haben wir es uns schon angeschaut. Als er was? Aufgefahren ist zum Himmel und dort alles gereinigt hat. Der Satan hat im Himmel Orte verunreinigt. Die hat Jesus mit seinem Blut im Himmel gereinigt, das wisst ihr. Dann gibt es im Himmel eine Schale, wo das Blut des Lammes drin ist. Selbst wenn du im Himmel auf die Idee kommen würdest, was nicht mehr möglich ist, weil du eine neue Schöpfung bist. Aber wenn du im Himmel sündigen würdest, wäre das Blut des Lammes zur Vergebung deiner Sünden da. Wow. Gott hat damit sichergestellt, dass du nie wieder verloren gehen kannst. Ist Gott gut? Amen. Leute, das ist der Hammer. Deswegen kann Gott sagen, du kannst in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wäre das nicht so, hätten wir Zweifel. War Satan voll oder war Luzifer vollkommen und gerecht geschaffen? Ja oder nein? Vor der Sünde. Und er fiel in die Sünde. Das hätte uns auch passieren können im Himmel, oder? Dann hätten wir in Ewigkeit Angst, dass wir vielleicht doch wieder auf die Idee kommen, dumm Zeug zu machen im Himmel. Gott hat vorgebeugt. Nämlich mit unserem Absterben hier auf Erden, was ich euch so oft sage, wenn der Samen nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt er allein ohne Frucht. Was ist die Frucht? Deine Belohnung in der Ewigkeit. Ist deine Frucht, deine Belohnung, deine Frucht, dein Absterben deines Charakters. Wie nennen wir das hier in der Church of the River? Das böse, 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 böse Wort? Charakterschule. Danke, Martin. Halleluja. Und je mehr du dir durch die Charakterschule bist, desto weniger ist die Gefahr, dass du in Sünde fällst, abfällst oder falsche Entscheidungen triffst. Weil dein Herz Jesus leichter, besser, tiefer und schöner lieben kann, wenn dein Charakter, dein Fleisch immer mehr abstirbt. Verstanden? Wenn meine Begierden, die in mir sind, immer mehr absterben, liebe ich meine Frau immer mehr. Lasse ich den Begierden freien Raum, sind plötzlich alle anderen Töchter schön. Ich nehme jetzt mich als Beispiel, versteht ihr? Wenn ich geldgierig bin und werde eingestellt als Prokurist oder als Banker oder als Kassierer und ich tue diesen Charakterzug nicht absterben lassen mit dem Heiligen Geist, dass ich das Geld liebe, was werde ich anfangen? Wer hatte die Kasse bei den 12 Aposteln? Judas. Warum hat Jesus ihm die Kasse gegeben? Charakterschule. Jesus hat gesagt, du hast 3 Jahre lang die Chance, die Liebe zum Geld loszulassen und anzufangen, mich mehr zu lieben. Was hat Judas gemacht? Er liebte bis zur letzten Minute das Geld mehr als Jesus. Und diese Sünde konnte ihm nicht vergeben werden. Für 30 lächerliche Silberlinge verkaufte er den Sohn Gottes. War das, was Petrus tat, schlimmer? Nee, es war gleich schlimm, aber Petrus tat Buße und weinte. Er weinte um den Herrn. Judas weinte um sich selbst. Und deswegen ging er und er hängte sich. Die Liebe zum Geld, die Wurzel allen Übels. Und darum gab Jesus ihm die Kasse, um zu zeigen, Junge, du hast die Lösung in der Hand. Oder auch nicht. Und das Interessante ist, obwohl Jesus wusste, er liebt das Geld mehr als ihn, bis zum letzten Abendmahl haben die Jünger, die anderen, nicht gewusst, wer Jesus verraten wird. Weil Jesus nicht nach außen zeigte, oh, guck ihn wieder an, der Judas, oh, guck mal wieder. Nein, er behandelte ihn ganz normal und fair bis zur letzten Minute. Und die Bibel sagt danach das Gericht. Wir alle denken, es geht ewig so weiter, wie wir uns verhalten, aber dann kommt das Gericht. Und es kommt ein Tag und eine Stunde, wo das Wort vorbei in Existenz kommt. Ist das hart? Nee, das ist gut. Weil für die, die sich drauf freuen, die freuen sich. Die anderen, die Angst haben, die wissen, warum sie Angst haben. Oh, ich spüre die Salbung hier. Ich hoffe, du auch. Und Herr, du hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Gott hat keine Jahre, aber für uns, wo wir in Jahre denken, ist es hier geschrieben, damit wir verstehen. Er ist aus der Ewigkeit. Jetzt kommt noch ein Vers für den Satan. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten? Habe ich euch das gerade gesagt mit dem Thron? Satan stand im Himmel und schaute wie ein Gaul. Wann sagt er endlich, dass ich dahin sitzen darf? Und da gab es bestimmt schon ein paar andere Engelchen, die auch gesagt haben, Mensch, eigentlich nur, wenn dann er. Er ist der Tollste. Attenzione, Attenzione. Strebe nicht nach Dingen, die dir nicht gehören. Das wird ganz gefährlich. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache? Sind sie nicht allesamt, jetzt kommt nochmal die Betonung, was Engel sind, nicht Söhne, sondern dienstbare Geister. Ausgesandt von wem? Vom Herrn zum Dienst, um derer willen, die das Heile erben sollen. Alle Engel, ohne Ausnahme, auch die Gefallenen, wurden von Gott geschaffen, uns zu dienen. Wenn Luzifer, der schützende Cherub, der oberste schützende Engel, über der ganzen Milchstraße war, was ist er denn jetzt? Wenn er der oberste der Polizisten gewesen wäre, der Polizeipräsident, und ist gefallen, was ist er jetzt? Der Mafiaboss. Er hat mit Gerechtigkeit und Gutem nichts mehr zu tun. Er macht genau das Gegenteil von dem, für was er geschaffen wurde. Seht ihr die Betonung nochmal? Die ausgesandt um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Wer ist es? Halleluja. Früher habe ich oft Christen getroffen. Ja, ich wäre so gerne ein Engelchen. Ich nicht. Ich bin lieber Sohn als Diener. Die verstehen das nicht. Oder wenn Kinder gestorben sind, steht ganz oft auf dem Grabstein, unser Engelchen fliegt jetzt durch den Himmel. Ich bin kein Engel, ich bin ein Sohn. Du auch? Wollen wir Söhne sein? Ich nehme doch nicht das Zweitbeste, wenn ich das Erstbeste haben kann. Oder? Ich mache mich doch nicht schlechter, als ich bin. Darum sollen wir desto mehr achten, auf dass wir eine lustige Predigt haben. Nee, warte mal, was steht denn da? Damit der Pastor uns unterhält. Ne, steht da auch nicht. Oh, da steht schon wieder das Wort. Ja, jetzt muss ich halt lesen, was da steht. Sorry, tut mir leid. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, dass wir hören, damit wir nicht am Ziel vorantreiben. Ich sage dir, das größte Wort, was du in deinem Leben hörst, ist von wem? Von dir selbst. Der größte Prediger in deinem Leben bist du selbst. Bist du selbst. Bist du selbst. Wenn ich dir hier eine Stunde predige, du bist geliebt vom Vater und da gibt es keinen Mangel dran. Und du gehst raus und sagst, ich fühle mich aber nicht geliebt. Ich kann das gar nicht glauben. Was wird passieren? Werde ich gewinnen oder du? Du selber wirst deinen Krieg gegen dich selbst gewinnen. Weil du selber zu dir sagst, ich kann es nicht glauben, ich fühle es nicht, ich spüre es nicht. Kann das sein? Sollte Gott etwa gesagt haben. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir darauf achten, was für ein Wort wir hören und dass dieses Wort in dein Herz fällt. Und damit du nicht selber dummes Zeug redest. Darum sollen wir desto mehr darauf achten, auf das Wort, das wir hören. Wem hören wir zu? Hören wir dem Teufel zu? Oder hören wir dem Herrn zu? Wenn ich Jesus zuhöre, kann der Teufel reden, was er will, das interessiert mich gar nicht mehr. Amen. Aber wenn ich ständig dem Teufel zuhöre oder wenn er mir Visionen gibt oder Träume oder mir Leute schickt, die mir sagen, hey, wir machen dich fertig, wir bringen dich um und was weiß ich, dann werde ich in Angst sein. Und wenn es dumm läuft, wird genau das passieren, weil ich nicht mehr im Glauben bin. Wenn ich aber stehe, dann stehe ich. Das größte Zeugnis, was ich höre, oder Zeugnisse, sind nicht von Christen, sondern von Satanisten, die sich bekehrt haben. Das sind mir die liebsten Zeugnisse, die ich höre. Von dem Ramirez aus New York, raus aus seinem Körper, jede Nacht mit anderen und fliegen über die Stadt, sprechen Flüche, du kriegst Krebs, du einen Autounfall, das passiert alles. Dein Kind holen wir, das alles, das passiert alles eins zu eins. Und dann fliegen sie über einen Stadtteil und sie können nicht einen Fluch über diesen Stadtteil sprechen. Und er war Satans Sohn. Und er ist zurück, er hat sich mit Satan getroffen. Die haben sich umarmt, die saßen sich gegenüber. Das ist für uns unvorstellbar, aber es ist so. Und er fragt seinen Vater, er nannte Satan seinen Vater, sagt, Vater, warum kann ich die nicht verfluchen? Und er erzählt im Buch, und Satan dreht sich rum und läuft wortlos weg. Hat ihm keine Antwort gegeben. Es waren Christen, die da gebetet haben. Nacht für Nacht, im Kreis gebetet. Und alles unter den Blutschutz gestellt. Und dann fing er an, sich zu fragen, sein Vater hat ihm gesagt, er ist der Stärkste und der Weltbeherrscher. Wie kann es sein, dass so ein paar dumme Christen da beten und er kann nichts tun? Es war er nicht gewöhnt, dass die Dinge nicht passieren, die er tat. Und da fing er an, nachzufragen, wer ist denn eigentlich der Herr? Und er fing an, nachzufragen, wer ist Gott? Und Jesus antwortete ihm und sagte, ich bin Gott. Leute, das sind Zeugnisse, die liebe ich. Und dann hat er sich bekehrt. Natürlich langer Kampf und alles drum und dran. Und er ist verzweifelt, den Menschen zu sagen, feiert kein Halloween. Das ist der höchste satanische Feiertag und so weiter und so fort. Kauft bestimmte Dinge nicht. Er beschreibt Geschäfte in New York. Da gibt es auch YouTube-Videos, wo New York in Geschäfte geht. Und sagt, alles, was hier drin steht, ist besprochen. Wenn du es kaufst, mit nach Hause nimmst, nimmst du einen Fluch und Dämonen mit in dein Haus. Die Leute glauben das nicht, die lachen ihn aus. Aber er weiß, von was er redet, weil er hat es jahrelang praktiziert. Wir müssen weise sein. Weise, weise, weise. Halleluja. So. Denn wenn das Wort fest war, das durch Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wer? Satan und seine Engel. Die Übertretung empfing gerechte Lohn, weil es ungehorsam war. Es war ihnen nicht erlaubt, Nein zu sagen. Sie haben sich entschieden, Nein zu sagen. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das sein Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du ihn hast und in Sprachen sprichst, Halleluja, dann hat Gott es nach seinem Willen in deinem Leben getan. Du hast es nicht empfangen, weil jemand für dich gebetet hat, sondern weil Gott es wollte, dass du es hast. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du auf der sicheren Seite, heute Morgen ein glückliches, ein erfülltes, ein siegreiches Leben zu leben. Glaubst du das? Manche Leute kaufen sich alle 5 Jahre neue Waschmaschine. Brauche ich nicht. Wenn meine 20 Jahre läuft, Halleluja. Weil meine Sachen gesegnet sind. Meine Gegenstände sind gesegnet. Alles, was ich anfasse, ist gesegnet. Warum? Weil ich es glaube. Weil ich es glaube. Glaubst du es auch? Ich glaube, dass die Church at the River gesegnet ist. Ich glaube nicht, die wird irgendwann gesegnet. Die ist gesegnet. Der Herr ist hier jeden Sonntag. Ich mache meinen Glauben nicht abhängig, ob Leute hier sind, ob sie gut drauf sind, schlecht drauf sind, ob viele da sind oder wenig da sind. Solange Gott da ist, bin ich da. Amen. Und dann werde ich auch nicht in Amerika bleiben oder sonst wohin, was manche schon wieder Angst gehabt haben, ich komme nicht zurück, weil Gott es nicht gesagt hat. Und wenn Gott mir morgen sagt, hier ist es zu Ende, dann bin ich nächste Woche nicht mehr da. Dann darfst du auch nicht traurig sein. Dann ist es so. Aber ich weiß, das ist nicht, was ich spüre. Wir haben es letzte Woche gehört. Aufgeben ist keine Option. Wir machen weiter. Amen. Ich glaube, es kommt mehr. Das Größte liegt vor uns, nicht hinter uns. Das Größte liegt vor uns. In allen Zeiten der Bibel, wann Satan den Druck erhöht hat, kam immer Erweckung. Kam immer Wunder Gottes. Du kannst lesen, die Apostelgeschichte, die erste Gemeinde in Jerusalem, die haben um die 12 Jahre rumgedümpelt. Da war nichts los. Dann kam plötzlich Verfolgung. Und wie die Verfolgung kam von der Regierung, die Verfolgung kam, kamen die Zeichen und Wunder. Dann ging es richtig ab. Will ich Verfolgung? Nee. Will ich Zeichen und Wunder? Ich habe euch zuerst antworten lassen. Ja, wir wollen Zeichen und Wunder. Und ich weiß, Gott wird mit uns sein. Und es heißt im Wort, niemand wird der Weisheit, die aus uns rauskommt, widerstehen können. Und das glaube ich, dass wir, wenn wir so unter der Salbung sind, kann niemand widerstehen. Sie peitschen die Apostel aus und haben gesagt, predigt nie wieder in diesem Namen. Und Petrus, der Hasenfuß, der 3-mal verleugnet hat, sagt, wir können nicht anders, wir werden nicht aufhören zu predigen. Und sie gingen mit ihren blutigen Rücken, mit den Striemen, die Peitschen von den Römern waren mit Glas und Nägeln bestückt. Das waren nicht nur Lederriemen, das wird schon furchtbar wehtun. Aber die Peitschen der Römer waren brutal. Und sie wurden ausgepeitscht und dann lesen wir, sie hatten 14 Jahre lang Depression deswegen. Da stand, sie freuten sich, dass sie würdig erachtet wurden, um des Herrn willen zu leiden. Wie kann man sich freuen, wenn man ausgepeitscht wurde? Weil der in dir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Amen. Wollen wir die Wunder Gottes erleben? Ich will es erleben. Ich will es erleben. Und ich weiß, ich kann es nicht produzieren. Ich kann auch nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt will ich es erleben und dann kommt's. Ich kann nur dann, wenn der Herr sagt, jetzt ist die Zeit, erkenne die Zeichen der Zeit. Jetzt geht's los zu sagen, Herr, wo soll ich sein? Bin ich am richtigen Ort? Bin ich im richtigen Job? Die richtige Frau habe ich, das weiß ich. Die richtige Gemeinde auch. Du musst dann fragen, bin ich noch richtig? Passt alles? Soll ich woanders hin? Bin ich da? Wo? Was? Herr, was kommt? Und er wird reden, glaub mir das. Er wird reden. Und dann bin ich mir sicher, wenn es dann losgeht mit den Zeichen und Wundern, da kommen sie alle wieder gerannt. Und was haben wir vorhin gehört von der Tina? Wenn es losgeht. Wir sollen sie dann ablehnen und da Bilderchen machen an die Türe, muss leider draußen bleiben. Hat sie das gesagt? Nee, was hat der Herr gesagt durch Tina? Wir sollen sie aufnehmen mit offenen Armen. Wie geht das, wenn man verbittert ist? Wenn man bockig ist? Geht nicht. Der Prozess ist jetzt. Jetzt gehen wir durch diese Schule, durch diese Charakterschule. Dass wenn diese Leute kommen, können wir nicht sagen, ja, gib mir jetzt Liebe für die Leute. Es wird nicht funktionieren. Du musst vorher sagen, Herr, reinige mein Herz von Bitterkeit, von Eitelkeit. Bitterkeit kann ja nur in deinem Herz sein, wenn dein Stolz verletzt ist. Wenn du sagst, Herr, egal was passiert, ich leide für dich, kannst du loslassen. Gehen wir durch diesen Prozess. Habe ich euch letzte Woche das Zeugnis erzählt? Mit den beiden, die da waren. Habe ich das erzählt? Leute, wir gehen durch diese Prozesse, aber diese Prozesse sind gut, weil sie dienen dir zuerst. Es reinigt dein Herz, es reinigt dich und dann können wir vorwärts gehen. Und dann können wir die Wunder von Gott erwarten, weil sie werden folgen. Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da glauben. Sie werden folgen. Versteht ihr mich? Könnt ihr mir folgen? Zeichen und Wunder folgen dir. Du musst nicht beten, Herr, mach Wunder durch mein Leben, durch meinen Dienst. Es wird automatisch kommen, wenn du glaubst. Wann kannst du mit ganzem Herzen glauben, wenn Bitterkeit keine Chance mehr in deinem Herzen hat? Werden wir 100% erreichen auf Erden? Nein. Aber ich will die 99 erreichen. Du auch? Ich möchte so viel wie möglich erreichen. Deswegen muss ich immer wieder beten, Herr, nimm die Bitterkeit raus. Und eines ist klar, wenn sich Dinge wiederholen, wenn du immer wieder den Arbeitsplatz verlierst, immer wieder in menschlicher Trennung bist, immer wieder Leute die Gemeinde verlassen oder du immer wieder im Verein anfängst, bringst dich ein, arbeitest mit und dann wirst du wieder abgewählt. Wenn immer wieder solche Enttäuschungen kommen, dann bist du noch nicht durch den Prozess. Ist das hart? Aber es ist die Wahrheit. Gott lässt diese Umstände zu, damit wir merken, nicht ich bin der Richtige, sondern ich bin der Falschfahrer. Wenn dir Hunderte auf der Autobahn entgegenkommen, dann bist du falsch, nicht die anderen alle. Und das ist ein harter Prozess, Leute. Aber er ist gut. Der ist gut. Ich habe 20 Jahre 10 Jobs gehabt. Alle 2 Jahre neuer Job. Ich habe immer von ganz unten angefangen, mich hochgearbeitet, habe irgendeine kleine Position bekommen, dann ist irgendein Vorfall gewesen, bub, entlassen worden oder habe ich gekündigt. 20 Jahre, ich habe mich gefragt, was los ist. Und im Englisch sagt man unfinished business. Im Deutschen kann man sagen, nicht bearbeitete Dinge. Es waren Dinge, die ich nicht zu Ende erledigt hatte und dann musst du dich hinten an der Schlange anstellen und derselbe Prozess beginnt von vorne. Was war mein Problem? Ich war rebellisch und ich habe mir von keinem Vorgesetzten etwas sagen lassen. Ich habe die Dinge nach meinem Willen getan und nicht nach dem, was meine Vorgesetzten mir gesagt haben. Für wen hat sich der Chef immer entschieden? Für den Vorgesetzten oder für den Thomas? Das nennt man mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe meine Sachen alle bitter gelernt. Für mich als Thomas. Bittere Tränen, immer auf die harte Tour. Mein Buch heißt Leben auf die harte Tour. Aber was will ich euch heute Morgen sagen? Gott hat euch lieb. Er hat die besten Pläne mit dir, mit mir. Er möchte mit uns diese Welt verändern. Und es geht nur mit Leuten, denen er vertrauen kann. Mit Leuten, die zu 100% auf ihn schauen. Die sagen, Herr, auf dich bin ich geworfen, auf Gedeih und Verderb. Ist es gut? Ich wollte früher aufhören, hat nicht geklappt, aber du hast wieder heute gute Nahrung bekommen. Jetzt gibt's gleich Habba Habba. Geben wir noch geschwind 30 Sekunden, Gott antwortet, machen wir die Augen zu, darfst sitzen bleiben. Gib du selber Gott die Antwort jetzt auf diese Predigt, ob du das möchtest, ob du verändert werden möchtest, ob du ihm das Recht gibst, deinen Charakter zu verändern, ob du ihm das Recht gibst, an deine Baustellen ranzugehen, da, wo es am schlimmsten wehtut, da, wo du am meisten bockst, wo du am meisten rebellierst, wo du dich am meisten aufregst, da, wo du am meisten sagst, nein! Gib ihm das zuerst. Sag, Herr, hier bin ich so, wie ich bin. Du kennst mich. Ich kann eh nichts vor dir verbergen. Du weißt, wo ich zornig, bockig, trotzig bin, wo ich immer falsche Entscheidungen treffe, wo ich immer meinen Willen durchsetzen wollte, wo ich immer, ja, das haben wollte, was mir am bequemsten, am einfachsten ist, wo ich andere Menschen ausnutze, wo ich andere Menschen belüge, um meinen Vorteil zu bekommen, wo ich Missbrauch übe, hier, da und dort. Ich spüre das gerade ganz intensiv. Ich höre so im Geist das Wort Missbrauch vom Herrn. Irgendjemand ist hier, der immer Missbrauch treibt. Der Herr weiß das. Gib ihm das heute Morgen. Werd wahrhaftig, werd ehrlich und sag, Herr, hier ist mein Herz. Nimm das alles raus, was dich nicht meint. Alles, was nicht aus der Quelle des Christus ist, nimm weg. Ich möchte kein Brackwasser mehr. Ich möchte, dass keine Wurzeln in die Quelle der Bitterkeit geht, sondern nur Wasser, frisches Wasser von der Quelle, die Jesus Christus heißt. Und alles andere lehne ich ab jetzt ab. Ich entscheide mich heute Morgen neu. Und wenn es das 100. Mal ist, wo du dich entscheidest, es ist egal. Es ist gut. Entscheide dich und sag, Herr, komm du und nimm weg. Und was dir jetzt so einfällt, das betest du noch. Ich lasse noch eine Minute oder zwei Zeit. Sammy, du drückst dann drauf. Ich sag mal Amen. Ihr dürft noch einen Moment weiterbeten. Ich spüre das im Geist, dass manche gerade noch bearbeiten. Lass den Moment nicht vorübergehen. Lass den Moment nicht vorübergehen. Lass nicht zu, dass deine Emotionen jetzt rebellieren. Lass nicht zu, dass der Teufel dir jetzt wieder einen Gedanken ins Ohr flüstert und sagt, lass das doch. Lass keine Angst jetzt zu oder irgendwelche Gedanken, wo sagen, oh, das tut mir zu arg weh, ich will da nicht dran. Gott ist Liebe und was er verändert und wie er das verändert, das kann kein Mensch. Er ist in der Lage, das zu verändern, sodass es am besten für dich ausgeht. Halleluja, danke Jesus, preis sei dir, Halleluja, preis sei dir.